Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung will offenbar alle Arbeitnehmer zu einer privaten Altersvorsorge verpflichten. Die Einzelheiten sind zwar noch nicht bekannt, die Rede ist aber von einer obligatorischen Rentenzusatzversicherung. Arbeitsminister Riester plane außerdem, die Altersbezüge vorübergehend nur entsprechend der Inflationsrate steigen zu lassen. Die Berichte über die Reformpläne lösten heftige Empörung quer durch die Lager aus, von den Gewerkschaften bis hin zur Union. Die Rede war von Wahlbetrug, kurzfristiger Sparorgie und Demontage des Rentensystems.
Der Arbeitsminister machte gute Miene zum bösen Spiel. Denn eigentlich hatte Walter Riester heute Morgen erst das Kabinett über seine Pläne zur Rentenreform informieren wollen. Doch wie so oft in Bonn waren Einzelheiten schon vorher durchgesickert und hatten für Aufregung gesorgt. Im Mittelpunkt dabei die Pläne zur Rentenanpassung. Riester plant nach Angaben aus Regierungskreisen in den beiden kommenden Jahren die Rentenanpassung an die Preissteigerung zu koppeln, nicht wie bisher an die Entwicklung der Nettolöhne. Das hätte zur Folge, der Zuwachs für die Rentner würde deutlich geringer ausfallen, das Rentenniveau würde auf ca. 65% fallen. Beschlossen sei diese Regelung noch nicht, betonte Riester, aber
klar ist, dass für eine Langfristsicherung des Rentensystems alle ein Stück Beitrag einbringen, aber alle nach dem, was sie tragen können. Und deswegen sagen wir, da bringen die Aktiven ein Stück ein, da bringen wir vor allem eine ganze Menge ein. Wir haben das Rentensystem entlastet, wir werden es weiterhin entlasten und es wird auch der Rentner was einbringen.
Im Gegenzug sollen die Beiträge zur Rentenversicherung weiter gesenkt werden. Riester rechnet langfristig mit einem Satz unter 19%. Weitere Punkte seines Reformplans sind die Einführung einer bedarfsorientierten Grundsicherung und die Stärkung der privaten Altersvorsorge. Dafür sollen ab 2003 alle Beschäftigten verpflichtet werden, zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung bis zu 2,5% ihres Bruttoeinkommens in eine private Eigenvorsorge zu investieren. Die Grünen wurden von den Plänen offensichtlich überrascht und mussten sich im Ministerium heute erst einmal informieren. Sie vermissen vor allem einen demografischen Faktor und kritisieren die Pläne zur privaten Vorsorge.
Wir sind für eine dritte Säule in der Rentenpolitik, also die private Vorsorge zu fördern und zu stützen. Aber dann muss so etwas auf freiwilliger Basis geschehen.
Neue Konflikte in der Koalition sind also programmiert, denn auch mit dem Blick auf das Sparpaket des Finanzministers wird das Grummeln lauter. Die Grünen fühlen sich über die Details nicht ausreichend informiert.
Die Ausgaben für die Familien sollen nach dem Willen der Regierung dagegen stärker als geplant aufgestockt werden. Das Finanzministerium kündigte an, das Kindergeld solle im nächsten Jahr um 20 Mark pro Monat angehoben werden. Diese Erhöhung könne durch die geplanten Sparmaßnahmen bezahlt werden. Bisher hatte die Koalition höchstens 10 Mark pro Monat ins Auge gefasst. Im Kosovo kommt der Rückzug der serbischen Verbände nach Einschätzung der NATO gut voran. Mehr als die Hälfte der rund 45.000 Soldaten hätten die Provinz bereits verlassen. Die Frist für den Abzug aus dem Süden wurde wegen technischer Probleme um 24 Stunden verlängert. Sie läuft nun erst kommende Nacht ab. Bis zum Sonntag sollen dann alle jugoslawischen Einheiten aus dem Kosovo abgezogen sein. Die internationale Schutztruppe hat bislang 14.000 Soldaten in die südserbische Provinz verlegt, darunter auch 2.000 Deutsche.
Kosovo-Polje, auf Deutsch Amselfeld, nicht nur das serbische Herz im Kosovo, 12 Kilometer von der Hauptstadt Pristina entfernt. Hier erreichte der serbische Bevölkerungsanteil nahezu 100%. An der Abzweigung zum Flughafen Slatina, gestern noch intakte Häuser, heute rauchende Ruinen, Trümmer und hoffnungslose Serben. Hier, dieser Serbe hat sein eigenes Haus verbrannt, sagt die Frau, bevor er ging. Jeder, der einen Platz hat, um dahin zu gehen, ist gegangen. Ich weiß nicht, wohin, ich habe nichts mehr. Wenn die UÇK Kosovo-Polje übernimmt, gibt es für Serben kein Kosovo mehr. Die Koffer sind gepackt und die, die fliehen, schreien ihre Wut auf Belgrad hinaus. Fuck Serbien. Währenddessen gibt Oberstleutnant Robin Clifford bekannt, dass für die serbische Armee die Rückzugszeit bis auf heute Nacht 0 Uhr verlängert wurde. Und dass die KFOR durch verstärkte Patrouillen versuchen wird, die Sicherheit in Zukunft zu erhöhen. Brigadier John Hostinson spricht eine absolute Warnung aus an alle wegen der Minenfelder. 80% seien bekannt, aber es fehlen noch Informationen und es gibt bereits 4 Tote.
Was der Sprecher von General Jackson als trockene Nachricht verkündete, nämlich die Teilung des Flughafens Slatina in eine russische und eine britische Hälfte, kommt einer Niederlage gleich. Und es zeigt die Stärke der Russen. Was die Politiker nicht am Verhandlungstisch gelöst haben, können die Truppen nicht mehr verbessern. Und das alles seit Tagen auf Kosten der Sicherheit.
Sorgen bereitet der internationalen Schutztruppe der Strom der Kosovo-Flüchtlinge, die zurück in ihre Heimat drängen. Zugleich hält die Massenflucht der Serben aus dem Kosovo unvermindert an. Etwa 50.000 serbische Zivilisten sollen die Provinz aus Angst vor Racheakten bereits verlassen haben. Unterdessen mehren sich die Hinweise auf weitere Massengräber. Nach britischer Einschätzung übersteigen die bislang aufgedeckten Massaker schon jetzt die schlimmsten Befürchtungen.
Heute Nachmittag im serbischen Stadtteil von Prizren. Insgesamt 7 vom Roten Kreuz gemietete Busse sammeln in der Stadt die letzten Serben ein. Tagelang hatten sie sich in ihren Häusern versteckt. Der Stadtteil war regelrecht verschanzt. Die Gardinen sind zugezogen, ihre Gesichter sind grau. Die Bundeswehr sichert die Fahrt. Kaum Zeit für einen Abschied. Ihre Kommentare sind knapp. Wie es weitergehen soll, keine Antwort, warum sie gehen, keine Probleme hier. Aber was sollen ausgerechnet die Deutschen hier, ruft noch einer. Die Stadt Prizren ist heute geprägt von der lautstarken Begrüßung der rückkehrenden Flüchtlinge. Vor allem aus den Wäldern und aus dem nahen Albanien kommen sie auf ihren ärmlichen Gefährten, aber mit Gesichtern voller Glück. Die Friedenstruppe warnt immer wieder vor übereilter Rückkehr. In der Stadt dürfte es ungefährlich sein für sie, aber in den Dörfern werden sie auf vermintes Gelände treffen. Auf Patrouillefahrt durchs Kosovo. Das ist im Moment die Hauptaufgabe der Friedenstruppe, Präsenz. Und den Menschen sagen, dass man für sie da ist. Die deutsche Patrouille wurde nach Sapina gerufen. Ein Massengrab soll dort sein. Sie nennen so etwas trocken Crime Site, einen Verbrechensschauplatz. Immerhin, hier liegen 18 Menschen anonym begraben. Zivile Opfer, sagen Dorfbewohner. Nur einer von ungezählten solcher Schauplätze und täglich finden sie mehr davon.
Auch aus Mazedonien strömen trotz dringender Warnungen der NATO vor einer überstürzten Rückkehr immer mehr vertriebene Kosovo-Albaner in ihre Heimat zurück. Vor allem am mazedonischen Grenzübergang Blace bilden sich kilometerlange Schlangen. Allein von dort haben sich nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks in den letzten 24 Stunden mehr als 10.000 Menschen auf den Weg in das Kosovo gemacht. Insgesamt warten rund 800.000 Vertriebene auf die Rückkehr in die Heimat.
Über die Kommandostruktur der KFOR-Truppen verhandeln in Helsinki die Verteidigungsminister Russlands und der USA, Sergejew und Cohen. An den Gesprächen nimmt auch EU-Vermittler Ahtisaari teil. Für morgen ist ein Treffen der Außenminister Ivanov und Albright geplant. Russland verlangt einen eigenen Einflussbereich im Kosovo. Sergejew deutete jedoch die Möglichkeit eines Kompromisses an, den die beiden Präsidenten am Wochenende beim G8-Gipfel in Köln besiegeln könnten. Eigentliches Thema des Treffens in Köln ist aber die Lage der Weltwirtschaft. Bundeskanzler Schröder äußerte sich heute in einer Regierungserklärung überzeugt, dass die augenblickliche Schwäche der Konjunktur bald überwunden sein werde. Die Bundesregierung werde mit ihrem Sparprogramm und der Unternehmenssteuerreform einen Beitrag dazu leisten. CDU und CSU warfen der Koalition dagegen vor, sie betreibe Modernisierungsverweigerung. Sie tue nichts gegen die Arbeitslosigkeit und schwäche den Euro. Und der Euro zeigte sich auch heute schwach. Der Referenzkurs fiel auf einen Dollar 0,345 und gab am Nachmittag weiter nach. Das entsprach einem Dollarkurs von 1,8906 Mark. Der Aktienindex DAX dagegen legte 38 Punkte zu und stieg auf 5.381, beflügelt von positiven Daten der Börse in New York.
In Kolumbien hat die marxistische Untergrundarmee ELN 33 Geiseln freigelassen, die zu einer Gruppe von 143 Kirchgängern gehören, die vor über 2 Wochen entführt worden waren. Das Schicksal der übrigen 45 Geiseln, die sich noch in der Hand der Rebellen befinden, ist unklar. An den Verhandlungen zur Freilassung der Gekidnappten war auch der ehemalige deutsche Geheimdienstkoordinator Schmidbauer beteiligt. Die kolumbianische Untergrundorganisation kämpft um ein eigenes Gebiet in dem Andenstaat.
Thabo Mbeki ist heute als zweiter demokratisch gewählter Präsident von Südafrika vereidigt worden. Er tritt die Nachfolge von Nelson Mandela an, der sich aus der Politik zurückzieht. Mbekis Partei, der Afrikanische Nationalkongress, hatte bei den Parlamentswahlen vor 2 Wochen 66% der Stimmen erhalten. Zu den Gästen der heutigen Vereidigungszeremonie gehörten 30 Staatsoberhäupter und Abgesandte aus weiteren 100 Ländern.
Volksfest in Pretoria. Über 50.000 Menschen waren zur farbenprächtigen Zeremonie gekommen. Sie wollten vor allem beim Abschied von Nelson Mandela dabei sein, dem scheidenden Staatsoberhaupt und großen Freiheitskämpfer. Unter den geladenen Gästen erregte Libyens Goldbetrester Muammar Gaddafi das größte Aufsehen. Sein Besuch am Kap der erste Versuch, aus der internationalen Isolation auszubrechen. Der neue Präsident Südafrikas, der grippegeschwächte Thabo Mbeki, legte mit heiserer Stimme den Amtseid ab. Er versprach vor allem, die Armut in seinem Land zu bekämpfen. Wir wollen für eine afrikanische Renaissance arbeiten und dafür, dass das nächste Jahrhundert Afrikas Jahrhundert wird, erklärte Mbeki. Und dann schlug noch einmal die Stunde von Nelson Mandela, dem Mann, der sein Leben lang gegen die Apartheid gekämpft hatte und der Südafrikas erster schwarzer Präsident war. Aus Sicherheitsgründen trat Mandela heute in einem kugelsicheren Glaskäfig auf. Da blieb der berühmte Madiba-Charme etwas auf der Strecke. Der neue Präsident muss weiter dafür arbeiten, unser Land zu vereinen, gab Mandela seinem Nachfolger mit auf den politischen Weg. Die Ära von Nelson Mandela geht mit dem heutigen Tag zu Ende. Mit einer Riesenparty nimmt Südafrika Abschied von ihm.
Bei den Ermittlungen gegen die Deutsche Bank ist jetzt auch der Vorstand ins Visier der Steuerfahnder geraten. Zwei ehemalige und vier aktive Mitglieder würden der Beihilfe zur Steuerhinterziehung verdächtigt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Darunter sei auch Vorstandschef Breuer. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der Vorstand von anonymen Geldanlagen in Luxemburg und der Schweiz gewusst habe. Ein Sprecher der Bank wies die Vorwürfe erneut zurück. Auf dem Stuttgarter Schlossplatz ist der 28. Evangelische Kirchentag eröffnet worden. Das Laientreffen feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Es findet zum dritten Mal in Stuttgart statt. In der gesamten Region wurden mehr als 60 Eröffnungsgottesdienste gefeiert. Bis Sonntag stehen rund 2300 Veranstaltungen auf dem Programm.
Allen Unkenrufen zum Trotz, die Jugendlichen interessieren sich doch für den Kirchentag. 100.000 Christen aus dem In- und Ausland werden in Stuttgart erwartet und die 20- bis 30-Jährigen machen den Hauptanteil aus. Ihr seid das Salz der Erde. Diese Worte aus der Bergpredigt werden die evangelischen Laien in den kommenden 4 Tagen begleiten. Auf 2300 Veranstaltungen geht es nicht nur um Bibelarbeiten, auch Schuldenerlass und Kosovo-Konflikt werden diskutiert. Bewusst machen und erinnern an vergangene Verbrechen. Das wollte eine Gedenkveranstaltung für ehemalige Zwangsarbeiter. Vor mehreren 10.000 Gläubigen auf dem Stuttgarter Schlossplatz mahnte der württembergische Landesbischof.
Wir sind erschrocken und wir fürchten uns, weil wir ja längst wissen, dass Unfrieden das Zusammenleben der Menschen nicht nur stört, sondern zerstört. Und wir haben wieder einmal erfahren müssen, wie schnell Gewalt mit Gewalt zu beantworten in fast aussichtslose Sackgassen führt.
Bis kommenden Sonntag wird die Basis der evangelischen Kirche zeigen, ob sie sich dem gesellschaftlichen Diskurs stellt und ob vom 28. Evangelischen Kirchentag lebendige Impulse für Kirche und Gesellschaft ausgehen.
Papst Johannes Paul II. Hat trotz seiner Erkrankung die Reise durch seine Heimat Polen fortgesetzt, nachdem er gestern alle Termine absagen musste. Heute Vormittag sprach er in dem Gebirgsdorf Stary Sacz Prinzessin Kinga heilig, die dort im 13. Jahrhundert ein Kloster gegründet hatte. 650.000 Gläubige nahmen an der Zeremonie teil. Am Nachmittag fuhr das Oberhaupt der katholischen Kirche dann in seinen Geburtsort Wadowice, wo er in der Marienbasilika eine Messe las.
Wegen seiner Knieverletzung hat Jan Ullrich am zweiten Tag der Tour de Suisse aufgegeben. Damit ist unklar, ob er in 2,5 Wochen bei der Tour de France starten kann. Morgen soll Ullrich noch einmal untersucht werden. Er war Ende Mai bei der Deutschlandrundfahrt gestürzt und hatte sich am Meniskus verletzt.
Das Aus kam nach 75 Kilometern auf der Fahrt von Solothurn nach Lausanne. Der letzte Härtetest vor der Tour de France war für Jan Ullrich schon am zweiten Tag beendet.
Ja, die Gründe waren jetzt meine starken Knieschmerzen, die jetzt eigentlich schon seit meinem Sturz aus der deutschen Rundfahrt herstammen. Da noch nicht ganz so schwer wie gefahren, dass ich eigentlich zu Hause noch mit kleinen Gängen gut trainieren konnte. Aber ich habe es natürlich schon gemerkt, dass ich, wenn ich Wettkampfbelastung bekomme, eher schlimmer wird. Und gestern durch den Prolog ist es nochmal schlimmer geworden. Heute war es eigentlich unerträglich mehr.
Auch in den kommenden Tagen wird Jan Ullrich nicht trainieren können. Damit sinken die Chancen seiner Tour de France-Teilnahme. Und das Team Telekom wäre nach den Verletzungen von Rolf Aldag und Jens Heppner weiter empfindlich geschwächt. Die Entscheidung, ob er in Frankreich an den Start gehen wird, soll noch in dieser Woche fallen.
Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Ziehung A 3, 4, 23, 25, 40, 45, Zusatzzahl 14. Ziehung B 2, 16, 19, 21, 23, 28, Zusatzzahl 13. Superzahlen 6 und 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 0, 2, 1, 3, 6, 2, 4. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 1, 2, 4, 2, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 17. Juni.
Cyprian heißt das Tief, das uns morgen und am Freitag dunkle Regenwolken und kühlere Luft bringt. Der Süden Deutschlands liegt noch unter Hochdruckeinfluss. Und dieses Hoch sorgt am Samstag voraussichtlich wieder für Sonnenschein. Heute Nacht bleibt der Himmel meist klar, abgesehen von ein paar Wolken im Osten und Süden Deutschlands. Nach einem überwiegend sonnigen Tagesbeginn zieht gegen Mittag ein dunkles Wolkenband von der Nordseeküste heran. Mit kräftigen Gewittern breitet es sich weiter nach Süden aus. Mit Blitz und Donner muss auch in Alpennähe gerechnet werden. Ein frischer Wind bläst aus West bis Nordwest, in Gewitternähe starke Böen. In der Nacht Werte zwischen 11 und 14, in Brandenburg bis 15 Grad. Morgen reichen die Temperaturen von 19 Grad an der Küste bis 28 am Rhein. Am Freitag viele Wolken und zum Teil kräftige Regenfälle. Der Samstag wird verbreitet sonnig, doch am Sonntag ziehen von Nordwesten schon wieder neue Regenwolken heran.